Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht, mir gegenüber sitzt heute Gerd Stegmeier und wir sitzen in unserem Podcast-Van vor dem Mercedes-Museum, weil dort findet heute wieder der Auto, Motor und Sport-Kongress statt. Und auf dem Auto, Motor und Sport-Kongress war auch unsere heutige Gästin. Wir haben nämlich hier Maria Grazia Davino und bitte entschuldigt, dass mein italienischer Akzent leider nicht ganz so schön ist wie der von Maria Grazia. Und sie ist, finde ich, eine ganz besondere Automanagerin, weil sie ist eine von denen, die quasi übergesiedelt sind. Ist nämlich eigentlich eine europäische Automanagerin, hat lange bei Stellantis gearbeitet und ist jetzt bei BYD. Und bei BYD dafür verantwortlich, und jetzt wird es wirklich spannend, dass diese chinesische Marke, vor der wir alle so große Angst haben, in Deutschland Fuß fasst. Und wie sie das machen will, was da vielleicht schwierig ist, was vielleicht auch ganz einfach ist, das wollen wir heute mit ihr erklären. Ich bin sehr, sehr froh, dass du da bist, dir die Zeit nimmst, uns heute mal ein paar Fragen zu beantworten. Deswegen herzlich willkommen.
Danke.
Kannst du dich zu Beginn, wie jeder unserer Gäste, einmal kurz selber vorstellen? Wer bist du? Was hast du bisher gemacht? Ich habe nur kurz Stellantis erwähnt, aber ja. Da gibt es ja ganz viele Details sicherlich.
Maria Grazia Davino, Automobilindustrie seit vielen Jahren. Ich habe angefangen in der Projektleitung von Audi bei Lamborghini. Also ich war ziemlich jung und habe mich schon damals über Komplexität interessiert. Es war ein sehr, sehr interessantes Projekt. Wollte ich nur für einen Teil machen, einen Teil meines Lebens. Mhm. Ich wollte mehr in der Recherche gehen, also in der Akademiestudie. Mhm. Aber dann hat mich Automotive Industry angesteckt. Mhm. Ja? Dann habe ich das mit Herz und Blut mein ganzes Leben gemacht. Viele Jahre bei Lamborghini in den globalen Märkten und im Luxury-Business. Sehr interessant, weil da kennst du die Kunden sehr nahe. Mhm. Natürlich ein besonderes Teil der Kundenschaft, aber trotzdem ist sehr, sehr interessant. Dann Fiat Group mit Herrn Marchionne.
Habe auch beeindruckend und
sehr,
spannend.
Sehr lange auch und sehr, sehr schön. Das ist, wo ich geprägt wurde. Diese Erfahrung hat mich sehr geprägt, natürlich. Viele Jahre erst in Retail, dann in den Märkten. Dadurch konnte ich Europa kennenlernen in der Tiefe. Dann Stellantis, Sales und Marketing Europa. Und dann UK, Stellantis UK. Inzwischen, wie gesagt, habe ich die deutschsprachigen Märkten ganz von nachher kennengelernt. Mhm. Österreich, Schweiz und dann 4 Jahre Deutschland. Das ist es. Und dann letztes Jahr habe ich mich entschieden, mir dieser Großteil, sehr relevantes Teil der Automobilindustrie mir nachher anzuschauen. Und ich bin verantwortlich für BYD, für die Entwicklung der von vielen 10 europäischen Märkten eigentlich.
Du hast gesagt, du hast eigentlich erst in der Forschung arbeiten wollen. In meiner Recherche kam raus, du hast in, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, Symbol.
Ja, das Symbol, war.
Was hast du da genau
Semiotik
gemacht?
Und Logik.
Danke, genau.
Logik ist mein Kernpunkt, ja.
Und dann bist du in der Autoindustrie gelandet, die nur von Bauchentscheidungen gefühlt geprägt ist, vor allem in so einem Supersportbereich wie bei Lamborghini.
Na, stimmt nicht, das wissen wir überhaupt nicht, aber ja, ein hochkomplexes Werk. Und das ist das Schöne bei der Autoindustrie. Du bist anders als zum Beispiel planes and ships, which are really very, very complex environments as well. Here you have a continuous touchpoint with the customer. Mm-hmm. Und mit anderen Ökosystemen sowie die Händler, das ist auch das Wunderschöne bei unserem Geschäft.
Der Luca hat gerade von Kopf- und Bauchentscheidungen gesprochen. Wie war das bei BYD? Du hast gerade von Neugier gesprochen, du möchtest diesen großen Teil kennenlernen, aber was waren die Beweggründe für dich und ist es nicht womöglich so, dass man sich der Gefahr aussetzt, das Stigma eines verrät das zu bekommen, wenn man jetzt zur chinesischen Autoindustrie wechselt?
Oh, das mit dem Verräter ist, darf ich gern, ein bisschen dumm. Ne? Mhm. Weil wer sind die Verräter, ist dann eine Frage, da brauchen wir ein anderes Podcast dafür. auf jeden Fall, das war überhaupt nicht, also ich habe keine Angst gehabt. Mhm. Das war eine intellektuelle Entscheidung. Mhm. Für einen Manager, für eine Frau. Und ich wollte mich weiterentwickeln, mhm, und ich muss bestätigen nach einem Jahr, das ist der Fall gewesen. Hm? Und du musst deinen Plan, jeder von uns hat einen Traum. Und dieser Traum im Geschäft muss ein Plan werden. Und für mich war mein Plan und ist mein Plan klar. Und wenn andere nicht zu deinem Plan stehen, dann musst du für deinen Plan oder, mhm, hinter deinen Plan stehen. Mhm. Und ich bin meinen Plan gegangen. Und es war eine sehr gute Entscheidung, weil durch das habe ich so vieles Neues kennengelernt und auch Challenge von mir, von, mhm, mich selbst. Automobilmanager sind, haben auch eine gewisse Selbstüberzeugung, ne, weil du musst da viel schaffen und musst hinter deine Gedanken stehen. Aber dass ich so schnell anderen Ecken von mir kennengelernt hätte, mhm, und, mhm, so many challenges, die fordern eine schnelle Weiterentwicklung.
Mhm. Mhm. Okay, und du sprichst vom Plan. Was ist deine Mission quasi auf der Reise bei BYD?
Bei BYD ist meine Aufgabe mit Kopf und Herz machen. Und das hat auch mit einer kulturellen Mission zu tun, ne? Weil du, I believe in bridges and people, mhm, that know me know that that's a mission. Und ich denke, wie ich heute auch gesagt habe, das brauchen beide Seiten. Und für diese Integration muss man, mhm, arbeiten. Man kennt sich lernen, man lernt voneinander und es ist so schön, beibringen zu können, was du weißt, mhm, und auch lernen, was du nicht kennst und auch Dinge anders zu machen, als du es immer gemacht hast. Ja?
Mhm. Also vielleicht als Bild, du bist zu BYD nicht über eine Mauer gesprungen, sondern du möchtest eine Brücke legen.
Ja, Brücken legen. Europa ist sehr vielfältig. Manchmal sind wir auch mit einer gewissen Reason sehr zu deutsch-centric, German-centric. Mhm. Europa ist vielfältig, mhm, und es sind nicht Chinesen und Europa und Chinesen und Deutschland. Nein, es ist viel komplexer. Und auch das Produkt entwickelt sich, die Kundenschaft entwickelt sich. Das heißt, es ist so viel Bewegungen, mhm, am Laufen im Moment. Und dafür brauchst du viele Brücken und viele weiterentwickelnde Kommunikation.
Mhm. Mhm. Wenn man jetzt die Kulturen vergleicht, du warst im europäischen Konzern, dann mit Stellantis war es ja auch so ein amerikanisch-europäischer Konzern am Ende. Und du hast da sehr Multimarkenkonzern gehabt. Jetzt bist du in so einem sehr vertikal integrierten Konzern. Wie sind da die Arbeitsweisen unterschiedlich, die Entscheidungslinien? Was hat sich da für dich, mhm, jetzt völlig verändert? Was ist vielleicht auch schöner? Was ist manchmal neu, anstrengender für dich?
Ja, danke, Luca, weil du hast die Frage so schön gestellt. Das erlaubt mir, Licht zu schaffen auf eine Ecke, die ich noch nicht so bearbeitet habe. Und zwar in Legacy Company, ein häufiges Thema war die Silo-Tank. Wir arbeiten, mhm, zu viel in Silos. Mhm. We must de-silot our job and we have to work together better. Okay. Und in einer Tech-Company wie BYD hast du das Siloting überhaupt nicht.
Noch nicht oder?
Du hast es nicht. Okay. Wenn sich ergeben wird, dass um sich an Europa anzupassen, an dieser vielfältiges Europa anzupassen, man schon ein paar Silos bauen muss, aber du verstehst, dass es anders ist. Das ist ein Teil. Dann alles, was vieles, was unmöglich aussieht bei Legacy Companies, ist in dieser sehr unternehmerisches geprägtes Management komplett anders.
Hast du dafür Beispiele? Also ja. Was sind die Punkte?
Ich mache jetzt erst ein kleines Beispiel und dann ein größeres Beispiel. Ein kleines Beispiel ist Teilnahme bei der IAA. Du musst vor einem Jahr planen, musst du auch, ne? Solltest du auch, es wäre schön, aber was, wenn du es nicht schaffst oder wenn du noch zu jung dafür bist, als Unternehmen natürlich oder als Organisation in einem Land, dann, wo wir die Entscheidung getroffen haben und das dann auf die Beine gebracht haben, ich sag euch, selbst 70% der Leute haben gesagt, es geht nicht. Aber wir hatten eine super erfolgreiche IAA mit eine effiziente Umsetzung, aber mit Ergebnisse, die auch mich zufriedenstellen, was eigentlich sehr, sehr schwierig ist. Das ist ein kleines Beispiel. Und ich habe effizient genannt, das heißt, du kriegst ein Budget, wo du sagst, okay, kann es nicht machen und zeittechnisch, das ist Suicide, das ist Selbstmord, das kannst nicht. Haben wir gemacht und sehr gut. Ein größeres Beispiel ist die Anpassung vom Produkt. Wenn was nicht passt, dann können wir sehr schnell reagieren, aber sofortig. Und das ist natürlich dank einer Vertikalintegration der Firma. Aber auch nicht nur das, es ist auch die Offenheit, das zu machen. Und das sehe ich eigentlich im Alltag.
Aber was ist da das Kulturding dahinter? Ist das Kulturding dann zu sagen, es geht nicht und wir machen es trotzdem auf Biegen und Brechen? Was ist der
kulturelle Ansatz? Es ist kompletter anderer Ansatz.
Okay.
Du hast schon eine strukturelle andere Riskorientierung. Wenn du ein Unternehmer bist, beschäftigst du dich mit Risiko anders, als wenn du angestellt bist oder wenn du ein Manager von einer großen Organisation bist. Weil es ist schon, wie du Risikos angehst, das ist anders. Aber auch eine Kultur der Machbarkeit, der fun to do something and to make it happen. And the culture of get the job done in this case is authentic.
Verstehe ich, aber heißt es dann, also ich hätte jetzt so gesagt, der Unternehmer, der selbstverantwortlich ist, der keinen doppelten Boden hat, der dann wirklich auf die Nase fällt, wenn es schief geht, der müsste doch viel mehr beim Risiko vorsichtig sein. Der müsste doch viel zurückhaltender sein und sagen, oh, das bricht mir viel schneller die Beine. Der Manager, der sagt, ja, im Zweifel, ich habe ja hier eine Company um mich rum, wir werden ja gerettet, in Anführungszeichen, der könnte doch eigentlich viel risikoaffiner in die Themen starten und sagen, ja, ich werde ja gebackt, ist ja cool, gibt ja 15 andere, die mich retten. Aber ist ich verstehe so, dass es ist genau andersrum so. Ist.
Na, nicht genau andersrum, aber es ist nicht so. Fang mal vom Zweiten an. Du sagst, wenn du einen Doppelboden hast, sagst du, ich kann das Risiko einfacher angehen. Das haben wir leider largely weggenommen in Europa, weil die Leute haben Angst, etwas zu machen, weil dann kommt jemand und sagt, hättest du nicht machen dürfen, bist weg, zum Beispiel. Oder auch dieser Du-Attitude. Es ist alles immer schwieriger und viele Fragen. Wir befragen immer alles. We double guess. We have developed a culture of double guessing. Es ist schon ein Thema, wo wir, ich denke, in unsere Managementkultur anpacken müssen. Auf der anderen Seite, du sagst es schon richtig, aber du musst dir merken, dass erfolgreiche Manager gehen schon das Risiko an, weil die wissen, dass sie es schaffen können.
Also aber dann ist doch kein Risiko mehr.
It's a ponderated risk.
Okay.
Yes, but you believe you can do it. Und das ist, gibt dir einen Vorsprung. You believe that you can do it and you trust your organization to be so reactive that we will make it happen.
Mhm.
Und das ist auch ein Sinn von Team. Mhm. Teamkultur.
Okay, verstehe. Aber wie, abseits der IAA, wie löst sich das bei BYD tatsächlich dann in Realität auf? Was ist es? Ist es dann, wie ihr eure Shops setzt, wie ihr eure Pricings macht, wie ihr mit Kunden sprecht? Was ist da so anders, so vielleicht unmittelbarer im Vergleich zu den Legacy Companies, von denen du sprichst?
Nichts.
Okay.
Wir haben es einfach sehr schnell umgesetzt, aber ich hatte ganz klar im Detail, und der Hauke weiß das, was ich machen wollte, Tag pro Tag.
Mhm.
Du musstest erst dahin kommen, das alles schaffen und wie viel ich gearbeitet habe an die Pressepräsentation und was wir da übermitteln wollten und den Text wieder zu ändern und zu polieren, damit es rüberkommt. Da brauchst du eine gewisse Leidenschaft, das Willen, auch mit deinen Menschen, mit deinen Leuten zu arbeiten, und nicht einfach erwarten, dass es von anderen gemacht wird und du kommst und dann sagst, das mag ich aber nicht und das war aber nicht gut, aber sondern zusammen.
Mhm.
I always say, together we are the strongest.
Verstehe. Aber wie sieht dann deine Europakarte, dein Plan für 2026, 2027 aus? Was ist da für dich? Wo sitzt du Prioritäten? Welche Länder? Ich meine, du sagst die Dachregion, aber eigentlich sind es
nicht
10.
Da, ja.
Also erstens sind es sehr große Märkte mit Deutschland drin. Es ist aber trotzdem noch Ungarn mit dabei.
Sehr wichtig für uns, ja.
Es ist spannend, warum
nämlich?
Tschechien, Polen meine ich. Du wirst besser wissen als ich.
Dann haben wir... Mich unterstütze auch Schweden, Norwegen. Was ist mir wichtig? Es ist da eine große Frage, weil ich möchte dir sagen, alles ist mir wichtig, aber ich weiß, es ist schon eine Priorisierung.
Ja,
wir müssen jetzt Struktur schaffen. Was ist Struktur? Ist Vertrieb und Service Struktur? Und dann sind es Teams. Diese Sachen sind für mich gleich wichtig. Und eigentlich, die Händler wissen es, für mich sind Händler Teil meines Teams. Und wir müssen jetzt die Teams aufbauen. Teams aufbauen heißt Leute einzustellen. Und das ist nicht dann sofortig. Ne? Weil du musst die Leute finden, die eine kulturelle Affinität haben mit der Firma, wo du weißt, dass du investieren wirst, aber das wird dir dann was bringen. Wir brauchen... Das ist ich brauche neugierige Menschen, die Lust haben zu schaffen. Weil, das sagt die Stella Lee immer, you must become expert. Und das ist so schön bei dieser Arbeitskultur. Und das nenne ich nicht chinesisch, das nenne ich BYD.
Okay.
Wir müssen schon kennen, was wir machen. Und das heißt, die Leute müssen dann geschult werden. Wir müssen sehen, dass sie sich die richtigen Gedanken machen und richtig entwickeln. Aber gleichzeitig müssen wir in Performance gehen. Das heißt, Kunden ansprechen. Dafür brauchst du eine starke und increasing Marketingstrategie, Marketing- und Kommunikationsstrategie. Deine Kunden angehen mit den großartigen Produkten, die wir bauen und immer weiterentwickeln auf dem Markt. Also es ist schon, also ich würde sagen, Struktur, das heißt Netz und Teams, um die Kunden zu bedienen mit unseren großartigen Produkten.
Mhm. Aber gibt es dann Länder, die du vorne, also wie gesagt, du hast viele Länder, die du beglücken darfst dann, aber welche Länder priorisierst du? Du wirst ja nicht alle gleichzeitig machen können.
No, das ist wie ein Klavierspielen. Es ist wie ein Klavierspielen.
Du spielst nicht alle Töne gleichzeitig?
Nein, aber du brauchst auch, das brauchst du auch nicht.
Okay.
Ne? Es gibt Länder, wo du erst in April angefangen hast. Mhm. Und da hast du manche Aufgaben. Du hast Länder, wo du schon letztes Jahr angefangen hast. Mhm. Dann hast du anderen Aufgaben. Die Leute sind anders, die Teams sind anders, die Key-Positionen sind immer die gleiche. Aber wie willst du es machen, wenn du in einem Land schon, was weiß ich, Sales and Marketing hast, aber noch nicht Service, und in anderen Märkten hast du ein stärkeres Flottenmann oder eine stärkere Marketingabteilung? Das musst du dann spielen können. Ich muss sagen, viel weiß ich nicht, aber Automotive-Geschäft kenne ich schon. Diesen Klavier kann ich spielen. Das heißt, okay, da nutze ich meine Erfahrung, wie ich dir am Anfang gesagt habe, um ganz unterschiedliche Leute in Europa ins Performance zu bringen.
Du hast vorher das auch nochmal von den Luxusmarken und dem Kontakt zu Kunden gesagt. Wie ist der Plan, jetzt zu den europäischen Kunden in besonderen Kontakt zu kommen? Weil ich ja schon glaube, dass die Anforderungen der europäischen Kunden unter Umständen sehr viel anders sind als von chinesischen Kunden. Also gibt es irgendwas Spezielles, wie ihr euch den Zugriff, das Feedback der Kunden holen könnt?
Natürlich, Kundenzufriedenheit, Customer Experience ist bei BYD genauso wichtig wie bei den Legacy Brands. Und genauso und eigentlich tiefer wird das gemessen. Mhm. Ganz, ganz tiefer. Produktqualität mit Sicherheit, Qualität in sich, so Qualität der Materialien, Qualität des Designs, Features ist da. Und damit, ich sehe, Kunden sind sehr zufrieden. Eigentlich jedes Mal ist so schön zu sehen, dass wir we exceed customers' expectations every time with the car. The fun aspect of the brand, it's a tech brand, das ist auch da. So, Brand spricht die Leute an. Ich habe so viel Nachfrage, die ich bearbeiten muss, auch nur Interesse an der Marke in der ersten Phase. Das ist sehr spannend und das sagen mir alle Händler in ganz Europa. Das macht keinen Unterschied von Schweden bis zu Italien. Natürlich sind wir es gewohnt, in Europa Prozesse, administrative Prozesse, das gibt uns Sicherheit in unsere
Kaufentscheidung,
Kauf-Experience. Und da ist natürlich für uns, müssen wir alles bauen, ne? Haben wir nicht.
Gibt es da dann aber Kriterien, die du ansetzt, wo du sagst, das müssen meine Händler auch anders machen als früher oder als andere? Oder das ist, da müssen wir einen neuen Weg gehen, weil wir eben nicht, du sagst selber, ihr seid eine Tech-Company, keine Auto-Company in dem Sinn. Wie ihr sagt, das machen wir anders. Ich meine, bei Tesla haben wir es auch gesehen, wo es dann nur noch in den Direktvertrieb ging und derlei Dinge. Bei Tesla hat es funktioniert, bei vielen anderen nicht so richtig gut. Ja. Gibt es da auch Sachen, wo du sagst, das machen wir komplett, das ist der BYD-Style-Ansatz? Ja. Was ist das? Wie sieht der aus?
Der erste Ansatz ist für mich klar, gilt für alle Marken. Und das sind, du brauchst Verkäufer. Wenn du nicht in Verkäufern investierst, dann kannst du natürlich auch nicht
Das ist eigentlich ein klassischer Ansatz. So gesehen.
Ja, aber ich muss sagen, in der Umsetzung, was ich vorher gesehen habe, war das immer ein bisschen sparsam. Ne? I need one dedicated salesperson for the brand. Und die Art und Weise, wie das kalkuliert wurde oder war, heute sehe ich das komplett anders. Das ist nicht zufriedenstellend.
Okay.
Und aber ich meine, viele Unternehmen machen das sowieso, ne? Weil die verstehen, dass da ist, wo du Mannschaft brauchst. Und dann ist, wie du die Marke erzählst und wie du das Produkt erzählst, das ist ist bei BYD besonders.
Mhm. Mhm. Okay. Ich habe irgendwo gelesen, dass für euch lokale Relevanz ganz, ganz, ganz wichtig ist. Dass du das auch immer wieder sagst. Ich habe nicht verstanden, was ist lokale Relevanz? Ist es, dass ihr dort produziert, dass ihr dort vor Ort seid, dass ihr, keine Ahnung, den lokalen Fußballverein fördert und sponsert? Ist es,
aber du hast das gesagt,
dass die Leute, keine Ahnung, Schwäbisch sprechen, wenn sie in der Stuttgarter Niederlassung sind? Was ist diese lokale Relevanz für euch? Und vor allem, warum ist die wichtig? Ihr seid doch eigentlich, ist eines eurer starken Dinge, die ich sehe. Ihr seid exotisch, ihr seid anders, ihr seid neu, ihr seid modern, ihr seid jung, ihr seid alles Mögliche. Aber vor allem halt auch fremd, und das löst ja auch eine gewisse Faszination aus.
Du hast die Fragen gestellt und die Antwort gegeben. Ich werde jetzt die Antwort von deiner Frage rausnehmen. Produzieren in Europa ist wichtig. Für die europäischen Kunden ist das ein Mehrwert, und für die Supply Chain ist es auch ein Mehrwert. Und du siehst überall in der Welt die Marken, wo die Märkte wichtig sind, fangen dort an zu bauen. Und dafür gibt es Gründe. Das, in diesem Sinn ist es wichtig, lokal zu werden. Dann, wenn du lokal agierst, dann machst du nicht irgendein Produkt irgendwo und dann schickst du es. Du musst schon denken, dieses Produkt muss für Hauke, Gernd, Luca, denen Muttern, denen Tochtern, denen Kindern passen. Okay? Und das heißt, du musst dich lokal anpassen. Mhm. Ne? Ich war jetzt eineinhalb Jahr in Britain, und du musst da British denken, um British Geschäfte zu machen. Wenn du das klein machen möchtest, dann kannst du exotisch bleiben. Mhm. Aber wenn du dann schon eine gewisse Ambition hast, dann musst du dich anpassen. Der Verein sponsern. Natürlich, Marketing und Kommunikation muss auf den Markt passen. Mhm. Ich bin bei BYD im November gekommen, letztes Jahr. Habe ich ja eigentlich 1. Dezember angefangen. Und es war interessant zu hören, zum Beispiel, dass seitdem BYD von New Electric Vehicle gesprochen hat, war das verwirrend für viele, viele Kommunikation in Deutschland. Oder eine andere Art zu kommunizieren war sehr verwirrend. Und da musst du dich anpassen. Wenn du das machst, dann schaffst du nur Unruhe und nur Irrtum. Mhm. Ne? Das und in Marketing und Kommunikation, es ist so schön, zum Beispiel der Händler vor Ort sponsert sein Verein und dann macht er das mit BYD. Dann gehst du mit der Marke ins Leben der Leute. Das ist Lokalisierung.
Mhm. Aber war es dann auch ein Fehler, damals die EM war es beispielsweise, zuzutapen mit BYD-Logos, aber gefühlt kein Auto am Markt zu haben, gefühlt kein drumherum. Das war dann kein Fehler, obwohl es keine Struktur drumherum gab.
Es war kein Fehler. Weil das hat ein Bekanntheitsgrad geschaffen, was niemand anderes so schnell geschafft hat zuerst. Dann, es gibt immer einen Anfang von etwas Neues. Mhm. Was hätten wir uns gedacht, dass wir kommen und in einem Jahr 100.000 Einheiten machen? Nein, das geht nicht. Man braucht nur das Automobilgeschäft kennen, ein bisschen respektieren, und dann weiß man, dass man braucht gewisse Sachen. Dann, die Händler hätten gewollt, dass du sofort ein Lead-System gehabt hättest mit dem Lead-System dann in den Vergleich, weil wir sind es gewohnt. Aber es gab noch nicht, weil the world wasn't built in a day. Ne? It's like you need some time. Huh?
Mhm.
Aber es war die richtige Entscheidung. Und großartige Resonanz auch in China.
Okay. Mhm. Und wenn man jetzt das ganze große Ziel sieht, du hast gesagt, wir werden nicht gleich 100.000 Autos verkaufen. Was ist das Ziel und wie siehst du es in Relation? Eigentlich ist ja der chinesische Markt jetzt der weltgrößte Automarkt und wächst immer noch sehr dynamisch. Europa ist ja gibt sehr viele Autos, ist auch, wird in weiten Teilen als saturiert begriffen. Es gibt Überkapazitäten. Warum will BYD unbedingt in Europa viele Autos verkaufen?
BYD denkt, dass das Produkt, was wir bauen, passt für die europäischen Kunden. Mhm. Wir denken, dass wir mitspielen können und dass wir auch die Industrie bereichern können.
Wie gehst du denn damit um, dass viele von einem chinesischen Elektroauto im Speziellen erwarten, weil man das immer hört, in China sind die E-Autos billig, dass das chinesische Elektroauto, das hierher kommt, das günstige E-Auto ist. Weil ich habe nochmal zum Spaß nachgeguckt, ihr habt genau ein Modell, das sich in der 20.000-Euro-Liga befindet. Eins. Ja, es gibt sonst nicht so viele Leute, die das sonst, oder Unternehmen, die das sonst noch haben. Aber danach seid ihr bei 30.000, 40.000, 50.000 oder noch höher. Und für mich war der Moment, Hyundai und die Japaner und wie sie alle heißen und Kia haben es ja vorgemacht. Die sind immer mit den Basics eingestiegen, haben das Auto volle Hütte voll gemacht mit allem, was geht, aber so teuer wie die Einstiegsvariante der etablierten Konkurrenz und sind damit gestartet. Ihr macht aber irgendwie so ein Top-Down-Ansatz von oben nach unten. Gerade wenn man jetzt den Dolphin Surf nimmt, das günstigste Auto bei euch, der jetzt vergleichsweise spät dann auch kam zum Rest.
Der ist bei unter 20.000. Zwei Anmerkungen zu dieses Thema. First ist bereinigte Preis Comparison zeigt, dass wir im Produkt sehr viel anbieten und dafür eine hochwertige Preis-Leistung-Angebot haben.
Du meinst, wenn man jetzt die Ausstattung quasi bereinigt?
Ja, genau, das wollte ich sagen. Die, die Ausstattungsbereinigung zeigt, dass in unsere Produkte sehr viel angeboten ist. Und ich muss sagen, alle Verkäufer sind davon überzeugt. Weil und dann auf das Thema Wettbewerbsfähigkeit zu kommen, weil das ist das Hauptthema. In unterschiedlichen Märkten hast du unterschiedliche Kaufwege. In Deutschland brauchst du eine Rate und unsere Rate sind wettbewerbsfähig.
Aber trotzdem ist es nicht so, dass ihr überrannt werdet. Die Verkäufe sind ja jetzt nicht so, dass ich sagen würde, wow.
Ja.
Ihr wisst gar nicht, wie viele, dass ihr noch mehr Containerschiffe bauen müsst, um die Fahrzeuge herzubringen.
Nein, aber wir wachsen. Wir wachsen ständig. Du musst das von der Händlerperspektive sehen. Unsere neuen Händler, die haben im Juni, Juli angefangen und haben auch nicht ein vollständiges
Sortiment.
Nicht nur Sortiment, sondern Corporate Identity, weil das wird sehr schön aussehen, aber die müssen es natürlich umsetzen. Die haben Verträge geschrieben, ihr könnt euch vielleicht erinnern, ich habe Investor Day gehabt am Ende Mai. Dann haben die Händler Verträge unterschrieben, Juni, Juli, August, September. Jetzt geht's los, ne? Und die verkaufen viel. Die haben so viel Nachfrage. Da gibt's volle Begeisterung. Also die Zahlen werden schon kommen.
Was ist denn dein Ziel dann? Was kannst du da so ein paar? Ich nagel dich nicht auf das einzelne Auto fest, aber gibt's was ist die Zielgröße, in die du gerne willst für 2026 an Menge?
In meiner Region muss ich wachsen, deutlich wachsen. Der Lars Biakowski, der ist verantwortlich für Deutschland, hat einen starken Plan für nächstes Jahr und dafür baut er. Wir müssen so schnell wie möglich in den 50.000 kommen.
Bis wann willst du die Zahl beispielsweise schaffen? Du sagst, du
so schnell wie möglich.
Und das ist in Jahren, Monaten, Jahrzehnten?
So bald wie möglich.
Okay, wenn du verstanden. Lassen wir das so stehen. Wenn wir jetzt nach UK gucken, hatten die einen Vorsprung? Weil da läuft es ja gerade wie geschnitten Brot, habe ich den Eindruck. Ich glaube, die hatten einen Marktanteil kürzlich von 3% oder so, was enorm ist.
Ja, also, ist enorm. Aber gut, meine Studien über Deutschland sagen, dass um in Deutschland 0,2 zu gewinnen, ist schon hart.
Für ihr seid momentan gerade bei 0,2.
Ja,
übers Jahr bei 0,5, im letzten Monat 1,3.
Okay. Ja. Für euch übrigens, weil die ganze Zeit immer wieder von Hauke das Gespräch ist. Das war gerade Hauke, falls ihr ihn gehört habt. Er hat die Zahlen genannt. Wenn nicht, blenden wir sie auch nochmal ein und sagen sie sonst im Off. Er ist der Pressesprecher, der hier auch mit bei uns im Bus sitzt.
Ja. Das Wichtigste ist wachsen und eine Struktur schaffen, die den Wachstum unterstützt. Mhm. Das ist es. Wie gesagt, in Deutschland Fuß zu fassen ist anders als in the UK. Es gibt Märkte, die mehr offen sind.
Aber warum ist UK so offen? Was da, macht die da gut, so?
Du hast in UK hast nicht die deutschen Hersteller, die hast die englische Hersteller hast du nicht mehr.
Okay, weil Aston und Bentley kauft dort jetzt auch nicht.
Ja gut, Vauxhall, ja. Jaguar Land Rover hast du, aber du hast es ist ein Markt, der mehr offen ist an Importer okay. Brands. Es gibt auch andere Märkte in Europa, die sich mehr so bewegen. Mhm. Auf jeden Fall, ich denke, die Voraussetzungen sind da für BYD in Europa. Und wisst ihr, wie ich das weiß? Weil die Begeisterung von den Händlern und von den Kunden gibt mir einen Beweis, dass es so ist.
Hm? Mhm. Du hast vorhin auch gesagt, dass ihr Lokalisierung wichtig findet. Also auch dann beispielsweise, du bist auch für Ungarn zuständig. In Ungarn beispielsweise ist der Plan wird immer wieder mal hochgehoben, dass da eine Fabrik, vielleicht sogar eine Zellfabrik, Batteriefabriken kommen sollen. Ist das auch ein notwendiges Invest hier für Europa, das du glaubst, dass man machen muss, auch um einen gewissen Lokalpatriotismus vielleicht auch bei den Kunden auszulösen, sagen, okay, es ist nicht nur der Import, der unsere Wirtschaft kaputt macht. Braucht man das auch, so ein bisschen lokal Kolorit am Ende?
Ich weiß nicht, ob das ein Entscheidungspunkt ist.
Okay.
Bestimmt ist das vielleicht ein Teil der Entscheidungen. Aber du brauchst eine kürzere Lieferkette und mit der Produktion in Europa schaffst du das.
Okay, weil du sonst nicht zeitnah liefern kannst? Oder warum brauchst du diese kurze
Lieferkette? Ja, die Autos müssen von irgendwo anders kommen. Und wir wissen, dass es effizienter ist, wenn du am Markt produzierst.
Okay. Gerade auch auf dem ganzen Thema, was ja auch euch stark belastet, das Thema Zölle zum Beispiel. Wie geht ihr damit gerade um? Was ist auch eure Vision dahin? Wird sich das irgendwann wieder wegnebeln? Wird es schlimmer werden? Mit was kalkuliert ihr gerade? Oder womit rechnet
ihr? Wir rechnen mit den Gegebenheiten.
Okay.
I'm not the ruler. BYD is not the ruler. Any manufacturer is the ruler.
Mhm.
Die Politik und die Wirtschaft der States macht die entscheidet.
Mhm.
Und wir müssen damit rechnen. Ja.
Mhm.
Ist so. Aber für uns, es wäre jetzt übertrieben zu sagen, spielt keine Rolle, weil es spielt eine Rolle für jeder.
Ich meine, es sind 10% plus nochmal 25, bei 35%, glaube ich, sind wir, die importierte Fahrzeuge aus China einen Zollaufschlag für den Import in die EU kriegen. Also das ist, wenn wir vorhin den Dolphin Surf nehmen als Beispiel, der irgendwie bei um die 20.000 Euro liegt, dann ist es halt signifikant,
dass da
reingeht oder raus.
Es ist jetzt so, aber wir können das nicht beeinflussen.
Mhm.
Die Entscheidung von Ungarn wurde getroffen bevor die Tarifs.
Mhm.
Das heißt, es ist ein positives Side-Effekt. Aber das war nicht, warum wir in Szeged produzieren werden.
Okay, verstehe. Welches ist das wichtigste Produkt, glaube ich, das ihr habt? Sind es denn die großen, die luxuriöseren Autos? Ist es das Einstiegssegment? Was braucht ihr in deinen Augen, um euch auch zu festigen, zu etablieren?
Also zuerst, wir müssen das Bekanntheitsgrad von unserer Plug-in-Hybrid verstärken. Wir haben Dual Mode Intelligence, das ist unsere Plug-in-Hybride von BYD entwickelt und auch von BYD natürlich produziert. Und so we have this two-way strategy to transition and electrification. Du hast die Full Electric und Dual Mode Intelligence. Dual Mode Intelligence ist ein ganz interessantes Produkt, weil damit schaffst du mit voll ausgestatteten Funktionsfahrzeugen incredible Range mit den CL6 Touring Station Wagen, was wir haben, Der heißt Seal 6 Touring, ist ein Plug-in-Hybride, Dual Mode Intelligence, und schaffst du 1350 Kilometer Reichweite. Das ist schon, und ich sage, das sind all cars in one. Warum? Weil fährst du Petrol? Dieser Engine ist a Petrol Engine that charges the battery. So very, very efficient. Fährst du Diesel? Das ist der neue Diesel. Ich biete euch die gleiche Effizienz an. Und das habe ich nicht so bezeichnet, hat ein ungarischer Journalist so bezeichnet. Es ist der New Diesel. Es ist ein sehr effizienter Plug-in-Hybride und es ist ein Elektrofahrzeug mit 100 Kilometer Reichweite mit unseren Blade Batteries. Und ich denke, das ist eine tolle technologische Lösung für die Kunden, weil du hast alles in einem Auto mit einer Preis-Leistung, die mit einem, how do you say it, Preis-Leistungs-Verhältnis,
genau, Preis-Leistungs-Verhältnis.
Was sehr, sehr, sehr interessant ist. Und die Leute sind davon angesprochen. Dolphin Surf ist ein tolles Produkt. Es ist ein Kleinwagen, A-Segment, der fühlt sich aber wie ein B-Segment. Es ist, die Räumlichkeiten von den BYD-Fahrzeugen ist top. Und ich sage immer, das sind nicht nur Autos für Fahrer, sondern auch für Beifahrern und für Leute, die dahinter sitzen. Zu deiner Frage, für mich sind alle Produkte wichtig, weil wir haben uns Mühe gegeben und geben uns weiter Mühe, diese Zwei-Wege-Strategie zu fahren und alle Segmente zu besetzen, die relevant sind für die Märkte.
Ich frage mich auch vor dem Hintergrund, eben, du hast es schon gesagt, auch mit dem Touring, das ist eben ein Plug-in-Hybrid, und die gibt es gar nicht rein elektrisch. Aber viele Leute, die von chinesischen Autos hören, und dann hören sie auch noch NEVs, also die New Electric Vehicle, die in Anführungszeichen mindestens nur elektrifiziert sein müssen, also ein Plug-in-Hybrid oder irgendwas dergleichen sein müssen, die sind immer ein bisschen irritiert, wenn es dann heißt, nee, das ist kein reines Elektroauto. Warum macht BYD überhaupt auch nicht Elektroautos? Weil BYD im Kern, neben der Tatsache, dass er auch große Schiffe bauen, ja eigentlich aus der Batterie kommen. Und wieso stressen die sich mit so komplexem Nervkram wie einem Verbrennungsmotor? Warum fangen die sowas überhaupt an, das auch noch zu liefern? Und wieso setzen die nicht alles auf die Batterie? Das ist doch eigentlich ihre Kernkompetenz.
Aber also Hauke, verbessere mich, wenn ich mich irre. Aber BYD hat ein PHEV zuerst gebaut. Ne?
BYD war der erste Hersteller in Serien-Plug-in.
Ja.
Also das heißt, wir haben da schon eine Legacy. Ansonsten ist es eben das, was die Kunden, die noch nicht bereit sind für rein elektrische, halt auch gerne hätten.
Ja, aber ich wollte sagen, da haben wir eine starke Erfahrung von Dual Mode Intelligence, wurden in der Welt fast schon 7 Millionen Fahrzeugen gebaut und verkauft. Also das ist jetzt nicht was Neues oder was wir, what we follow, no, we have it in our ownership. Aber was wichtig ist, wir sind eine Firma, die Produkte baut für Kunden. Und wenn die Kunden es mögen und wollen und wenn die Kunden nicht bereit sind und noch mehr in Europa, wo du so viele infrastrukturelle Challenges hast, wenn die nicht rein elektrisch fahren wollen, dann sind unsere Produkte ein perfektes Angebot.
Dann habe ich noch eine letzte Sache in Sachen Langlebigkeit. Das Auto gilt immer als die zweiteuerste Investition, die man so tätigen muss. Das heißt, man will auch lange was davon haben. Was wir häufig heute sehen, ist, aus der ganzen Consumer-Elektronik kennen wir es, dass die alle Geräte, auch egal wie teuer sie waren, mag mein Smartphone 1000 Euro kosten, viel länger als 4-5 Jahre hält es nicht, weil es dann spätestens keine Updates mehr gibt. Mit welchem Versprechen oder wie haltet ihr das auch, dass ihr als chinesischer Hersteller es schafft, das Auto langlebig aktiv zu halten, langlebig im Markt zu halten, zu versorgen? Vor dem Hintergrund, wir haben ganz viele andere chinesische Hersteller gesehen, nennen wir iWays etc. pp., die genau das auch versprochen haben und jetzt nicht mehr da sind. Und da gibt es Kunden am Markt, die dieses Auto gekauft haben, die vertraut haben, investiert haben und jetzt dastehen. Wie löst man das? Was ist euer Garantieversprechen?
Ja, wir haben 6 Jahre Garantie und 8 Jahre auf der Batterie. Und die Batterien von BYD sind langlebig und dafür brauchen wir noch ein anderes Podcast, weil das ist da auch eine Quality of the Product. Das ist die Batterie von BYD ist, ich kann nicht sagen für immer, aber sehr, sehr langlebig. Wir sind da als eine etablierte Marke, die in Europa investiert und wir werden immer da sein für unsere Kunden. Und so ist unser Service auch.
Alles klar. Und das Thema mit dem Blade-Batterie-Podcast, das nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Wir machen hier auch regelmäßig so Deep Dives in die Technik. Also wenn du jemanden hast, einen Kollegen, mit dem wir darüber sprechen können, dann...
Ja, ja. Sehr gerne. Sehr gerne.
Super. Alles klar. Dann, wenn du nichts mehr hast...
Ja, letzte Frage wäre vielleicht noch, weil du es vorher aufgeworfen hast, die Fabrik in Ungarn, wird dort Batterieproduktion auch geben? Wisst ihr das schon?
Wir werden anfangen, Dolphin Surf dort zu produzieren.
Also Autos?
Als Auto. Das ist der Plan. Dann werden wir sehen, natürlich wird die Produktion auch die Nachfrage folgen. Auf unsere Plattforms kannst du viele Autos bauen. Das heißt, man kann bis auf 10, 12 Autos unterschiedliche Varianten bauen und wir werden sehen dann, was next kommt.
Okay,
das heißt, wir haben noch keine Antwort bekommen zum Thema Batterie- und Zellfertigung, ob doch noch irgendwie endlich ein Hersteller hier auch wieder sich im großen Maße investieren
will. Wenn ich diese Nachricht habe, dann rufe ich dich an.
Sehr schön.
Das nehmen wir mit. Ja. Alles klar. Gut, dann vielen, vielen Dank, Maria Grazia.
Danke, danke.
An euch da draußen natürlich auch vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir versuchen, das alles zu beantworten. Ansonsten auch gerne an podcast@move-magazin.de. Und Maria Grazia, wir nötigen das allen unseren Gästen ab. Wenn wir Fragen, die wir selber jetzt nicht beantworten können, mit dem, was wir schon wissen, dann dürfen wir die weiterleiten, dann kriegen wir von euch auch eine Antwort.
Absolut, richtig? Absolut. Alles das klar. Ist immer mein Versprechen.
Super, also podcast@move-magazin.de, in die Kommentare teilen, liken. Ihr wisst, es funktioniert. Ich sage tschüss, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.